Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Opferzahlen und Verluste. Mindesten 255 Menschen, 69 Pferde, 273 Rinder, 104 Schweine, 206 Schafe, 55 weggetriebene Häuser.
Ach, eine Weihnachtsflut hat unser Glück verhüllt. Und diese Jammernacht wird meine Feder schreiben. Und dessen Bitterkeit soll mir der Führer bleiben.
Die Leute, die meinten, den Weihnachtsabend in aller Ruhe feiern zu können. Und dann sahen sie plötzlich, dass gegen Mitternacht das Wasser in sehr kurzer Zeit enorm stieg. Es heißt in einigen Quellen, dass es innerhalb von einer halben Stunde um nahezu 3 Meter gestiegen ist. Und erst gegen Mitternacht erkannten sie die Gefahr, beziehungsweise manche lagen schon in Betten und schliefen.
Und siehe, ehe der Tag anbricht, hat sie die Macht der Wellen aus ihren Betten gehoben, dass sie in großer Menge daherschwimmen kamen. Und zwar so, dass sie mit ihren bloßen Hemdern oder ganz nackten Leibern einen Beweis haben, sie waren im Schlaffe dem Todesschlaf übergeben worden.
Die Weihnachtsflut von 1717 ist die größte Flutkatastrophe der Neuzeit. Sie erstreckte sich von den Niederlanden bis nach Dänemark. Es gibt keine Flut, die so enorme Schäden verursacht hat und so viele Todesopfer gefordert hat wie diese Flut.
Und die Gefahr gegenüber früher ist die, dass die Menschen heutzutage gar nicht mehr wissen, dass da eine Gefahr ist.
Kampf um die Küste. 300 Jahre nach der Weihnachtsflut. Ein Feature von Thomas Schröder.
Der Kampf des Menschen um die Küste war ein mühsamer. Mal entriss er mit Deichen und harter Arbeit dem Meer ein Stück seines Territoriums. Mal holte das Meer sich das Seine innerhalb weniger Stunden zurück. So wie 1717, als 10.000 Menschen am frühen Weihnachtsmorgen in den meterhohen Fluten starben und viele Häuser für immer fortgespült wurden. Doch der Mensch hat nie aufgegeben. Er hat weiter Deiche gebaut, höher, stabiler, besser. Er hat 1.000 Arbeiterhände durch große Baumaschinen ersetzt und mit Spülschiffen riesige Mengen Sand umverteilt. Ist der Kampf also entschieden? Sind die Küsten von heute unverrückbar, uneinnehmbar für das Meer?
Ja. Schäbe. Herr Schröder.
Ja, aber das sieht nach Glasscherbe neuzeitlich aus. Ne?
Nee, das ist
nicht. Nee, genau.
Das
genau.
Ist alt.
Richtig. Grauware.
Stefan Krabat steht im Watt vor Langwarden, einem kleinen Örtchen an der niedersächsischen Küste. In dem schlickigen Boden hat der Archäologe vom Wilhelmshavener Institut für historische Küstenforschung etwas entdeckt. Er hebt es auf und wischt mit dem Finger den Schlick weg. Es ist eine von unzähligen Keramikscherben, die hier gefunden wurden.
Kugelbott oder sowas. Oder Kanäle,
ja,
oder
genau.
Sowas.
Das passt da schon zu.
600 Jahre alt.
Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir sind hier wesentlich älter vom Bereich her, als da, wo das mit der glasierten Ware ist.
Wo Fritz Schröder und Stefan Krabat sich gerade über eine Keramikscherbe beugen, wird schon wenige Stunden später die Flut alles überspült haben. Doch im Moment ist Ebbe. Es ist die beste Zeit, um nachzuschauen, ob die Nordsee interessante Spuren aus der Vergangenheit freigespült hat. Fritz Schröder deutet auf eine relativ steile Kante, in der sich ganz deutlich unterschiedliche Schichten abzeichnen.
Da hinten sind 7 Pfähle, die beieinander jetzt aus dem Ufer aufgetaucht sind. Und da gibt es so eine Ecke, da ist so eine sehr festgelegte Mistschicht. Und da ist auch gehäuft Knochen von Schlachtvieh. Meist konnte man irgendwie sehen, dass sie praktisch mit Messern bearbeitet worden waren.
Knochen finden sich hier zuhauf. Zähne, Rippen, halbe Schädel und Kiefer schauen überall aus dem Watt. Es sind wohl die Überreste von Vieh, das hier vor einigen hundert Jahren auf die Schlachtbank geführt wurde. Der gelernte Elektroniker Fritz Schröder wohnt gleich hinter dem Deich. Einmal pro Woche geht er hinaus und sammelt alles, was auf frühere Siedlungsspuren hindeutet. Kein einziger Fund datiert auf die Zeit nach 1717. Nach der großen Weihnachtsflut, so ist anzunehmen, kamen die Bewohner niemals hierher zurück. Die Häuser und mit ihnen alle Spuren des Lebens gingen in den Fluten unter.
Dieser Teller hier beispielsweise, der ist auch inschriftlich datiert, 1809. Das ist das einzige inschriftlich datierte Stück und das wird dann jünger. Also die Stücke gehören ins 17. Jahrhundert. Diese Fayence-Scherbe, die ist am Ende des 17. Jahrhunderts entstanden. Das ist auch sozusagen der Punkt, weshalb ich meine, das ist das Stück, was direkt sozusagen vor der Flut hierher gekommen sein könnte.
Fritz Schröder hat seinen Scherben zu Hause ein ganzes Zimmer gewidmet. Zahlreiche Schüsseln und Teller konnte er schon wieder zusammenpuzzeln. Es sind Bruchstücke aus der Vergangenheit, die sich hier langsam wieder zu einem ganzen Bild zusammenfügen.
Tettens. 30 Menschen, 81 Pferde, 213 Rinder, 56 Schweine, 45 Schafe, 22 weggetriebene Häuser.
Wunderhübsche Tonkrüge mit weißen Punkten, feinste Gläser mit dünnen blauen Glasbändern herum für Trinkspiele und gesellige Abende. Ob all dies auch am 24. Dezember 1717 auf dem Tisch stand? Es hat lange und heftig gestürmt an jenem Heiligabend. Viele Menschen werden sorgenvoll auf die Deiche und die schäumende Nordsee geschaut haben. Doch am Abend flaut der Wind plötzlich ab. Die Flut ist vorüber, das Wasser beginnt wieder abzulaufen. Erleichterung macht sich breit. Die nächste Flut wird erst gut 12 Stunden später, am Weihnachtsmorgen, erwartet.
Viele hatten sich niedergelegt, in Hoffnung des anderen Tages in der Versammlung die Stimme eines Engels aus dem bethlehemitischen Gefilde zu hören, aus Lukas 2, Vers 10. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Die zarten Seelen legen sich insgemein zu der Zeit mit Freuden nieder, in Hoffnung, bei anbrechendem Tage ein Christgeschenk zu genießen.
Konrad Joachim von Ummen ist Zeitzeuge und Chronist des Geschehens vor 300 Jahren. Als einer von vielen beschreibt der Geistliche aus Jever auch die genaue Wetterlage. Wie ein Südwestwind zunächst enorme Wassermengen in die Nordsee drückt und wie später, nach einem kurzen, trügerischen Abflauen des Windes, ein Orkan aus Nordwest eben diese Wassermassen gegen die Küsten drückt. Vor allem an der niedersächsischen Küste und im südwestlichen Schleswig-Holstein kommt es in der Nacht zum 25.12. zu unzähligen Deichbrüchen. Innerhalb kürzester Zeit läuft das Wasser in die Häuser und steigt, obwohl die Flut erst Stunden später erwartet wird. Die meisten Menschen finden nur noch einen Fluchtweg nach oben, erzählt der Göttinger Historiker Manfred Jakubowski-Thiessen.
Dann haben die Leute, wenn sie merken, dass das Wasser an ihre Tür spülte und schon in die Räume hineintrat, dann sind sie auf den Dachboden gegangen. Aber die Wellen sind teilweise so hoch gewesen, dass sie auch den Dachboden noch erreicht haben. Und dann saßen Familien oben auf dem Dachboden und dann sahen sie, wie ein Teil des Dachbodens von den Wellen weggespült wurde. Es spielten sich dramatische Szenen ab in dieser Nacht.
Der Pastor Johann Christian Hekelius aus Resterhave schreibt über das Schicksal seiner Nachbarn.
Es sitzen zwar diese Elenden noch auf dem Heu, aber dieses ist gar nicht vermögend, des Wassers Gewalt zu widerstehen. Dahero, indem es zu fallen beginnet, diese arme Eltern sehen müssen, wie immer eines von ihren Kindern nach dem anderen herabfällt und ertrinket. Die Frau hat das kleinste Kind in ihren Armen und vermeinet der Mann, diese beide noch eine Weile zu halten. Allein die Mutter und dies kleine Kind fallen auch herab und müssen das Leben lassen.
Am Ende hat die Flut in einigen Küstenregionen 30% der Bevölkerung dahingerafft. Die Menschen sind ertrunken, verhungert oder der grimmigen Kälte erlegen, die nach dem Orkan einsetzte und viele glücklich gestrandete Menschen erfrieren ließ.
Kirchspiel Phoenix. 243 Menschen, 137 Pferde, 412 Rinder, 95 Schweine, 78 Schafe, 56 weggetriebene Häuser.
Vor gut 1000 Jahren haben die Menschen begonnen, sich auch jenes Land zu erobern, das durch die Gezeiten eigentlich zweimal am Tag überflutet wird. Der Deich gehört seitdem zum Landschaftsbild, zum Kulturgut. Sturmfluten und Deichbrüche zur Geschichte und Identität der Küstengebiete. Doch im Vergleich zu früheren Jahrhunderten hat sich Entscheidendes verändert. Küstenbauingenieur Jürgen Jensen von der Universität Siegen.
Der Deich hat natürlich eine lange Geschichte und ist in Deutschland über 1000 Jahre auch verbessert worden. Also die Außenneigung ist angepasst worden, die Binnenneigung ist angepasst worden, die Materialien sind entsprechend optimiert worden, also vom Sandkern bis zur Kleiabdeckung. Also der Deich ist schon ein modernes Ingenieurbauwerk heute. Aber natürlich durchaus auch ein Objekt weiterer Entwicklung. Also wir sind heute in einem gemeinsamen Forschungsvorhaben mit anderen Institutionen dabei, diesen Deich intelligenter zu machen. Insofern, als dass man Sensorik verbaut, um bestimmte Prozesse im Deich zu überprüfen, um einfach die Deichsicherheit über Messsensoren zu verfolgen.
Weit verzweigte Mäusegänge im Deich, wie sie einst der stormsche Schimmelreiter voller Schrecken gewahrte, könnten so frühzeitig entdeckt werden. Die Vorstellung von der festen Küstenlinie, von dem Deich als Bollwerk gegen die See, hat sich in den vergangenen Jahrhunderten tief verankert. Während es zu Zeiten der Weihnachtsflut noch Häuser gab, die sogenannte Driftdächer, schwimmende Dächer für den Notfall hatten, ist die Bereitschaft für Kompromisse und Alternativen heute äußerst gering. Vor allem aber hat man mit den Deichen auch die Sedimente ferngehalten, die das Wasser mitspült. Diese lagern sich nun vor den Deichen ab und führen mancherorts dazu, dass das Wattenmeer immer höher wächst. Das Land hinter den Deichen ist gleichzeitig abgesunken, so wie im Kreis Dithmarschen.
Wir stehen hier jetzt am Schöpfwerk Hillgroven. Schöpfwerk Hillgroven war bis vor 15 Jahren noch ein Sielbauwerk.
Matthias Reimers, Geschäftsführer des Marschenverbandes Schleswig-Holstein, steht vor einem kleinen zweistöckigen Gebäude, das direkt an den Deich gebaut ist. Hierhin fließt das Regenwasser aus der umliegenden Region und wird dann abgeleitet in die Nordsee. Früher mussten dafür bei Ebbe lediglich die Sieltore, eine Art Durchlass im Deich, geöffnet werden und schon konnte das Wasser abfließen. Mittlerweile muss eine große elektrische Pumpe nachhelfen. Es gibt schlichtweg kein Gefälle mehr vom Land zum Meer.
Wenn wir jetzt reingehen ins Gebäude, kann man sehen, dass eben die Sielgebäude heute zu einem Schöpfwerksgebäude umgebaut worden ist. Immer noch ein reiner Funktionsbau. Wir sehen vor uns eben hier eine sehr leistungsstarke Pumpe mit einer Leistung von 1200 Litern pro Sekunde, die dafür sorgt, dass der Wasserstand im Binnenland entsprechend abgesenkt wird.
Etwa die Hälfte der Niederungen Schleswig-Holsteins wird mittlerweile durch elektrische Pumpen entwässert. Tendenz steigend. Schätzungen des Marschenverbandes zufolge werden in 40 Jahren bereits knapp 70% nur mit technischer Hilfe entwässert werden können. Die Kosten für den Strom, heute ca. 4 Millionen Euro, werden sich im gleichen Zeitraum verdreifachen.
Westerakuma Vogtei. 397 Menschen, 136 Pferde, 414 Rinder, 39 Schweine, 109 Schafe, 104,5 weggetriebene Häuser.
Was ist denn das linke hier?
Das ist vom Wagenrad.
Ah ja, stimmt.
Da hat er ja auch schon einmal eins mitgenommen. Und,
Fritz Schröder hat in den letzten Wochen ein Viertel eines Wagenrades und einen hölzernen Spaten im Watt gefunden. Sie lagern in Wassertrögen, bis er sie Stefan Krabat zur Konservierung ins Wilhelmshavener Küstenforschungsinstitut mitgeben wird.
Und der Spaten?
Der steckte so, also etwas schräg in der Erde.
Das ist sehr schön.
So viele hölzerne Werkzeuge wie auf dem Langwartener Hauptdeich entdecke man sonst bei alten Siedlungsresten eher selten, erklärt Krabat.
Wie den Spaten, den wir eben gesehen haben, also hölzerne Werkzeuge, die sich aber nur selten überliefert haben, weil sie nachdem sie zerstört waren oder nachdem sie unbrauchbar geworden waren, einfach verbrannt werden konnten. Und das ist auch vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir hier ein Siedlungsende durch eine Sturmflut haben, weil viel Holz im Umfeld liegen geblieben ist. Eine der schönsten Sachen liegt bei uns in der Konservierung. Herr Schröder hat so ein kleines Boot gefunden, also ein Kinderspielzeug. Ein ausgehöhlter Stamm in Schiffsform, wo eine kleine Bank eingesetzt worden ist. Ursprünglich hat es einen kleinen Masten gehabt, das sieht man, wo das festgemacht worden ist. Und zusammen mit einer hölzernen Kugel. Und möglicherweise hat das Kind ganz bewusst irgendwo vergraben, irgendwo versteckt, weil die Sachen lagen zusammen.
Menschen, 30 Menschen, 81 Pferde, 55 weggetriebene Häuser, 213 Rinder, 56 Schweine, 45 Schafe, 69 Pferde, 273 Rinder, 104 Schweine, 206 Schafe, 22 weggetriebene Häuser.
Wie groß diese Not gewesen, steht daraus zu schließen, dass man an einigen Orten zarte Kinder, die das salze Wasser nicht trinken können, mit Urin und Speichel gestillet. Ja, die Säuglinge haben so stark mit Saugen angehalten, dass anstatt Milch zuletzt Blut hervorgekommen.
Die Flut nimmt nicht nur 10.000 Menschen das Leben, sie stürzt auch eine ganze Gegend für Jahre ins Elend, erzählt der Historiker Jakubowski Thiessen.
Die Auswirkungen dieser Sturmflut waren verheerend, weil zunächst mal das Wasser ein- und auslief, in manchen Gebieten über mehrere Jahre. Dazu kam, dass im Februar 1718 eine weitere Flut die Küstenregion traf, und zwar die sogenannte Eisflut. Und diese Eisflut hatte zusätzliche starke Wirkung, weil vielerorts die Deiche noch gar nicht repariert waren, was dann auch dazu geführt hat, dass schon begonnene Deichwiederherstellung jetzt erneut zerstört wurden.
Aus heutiger Sicht ist das kaum vorstellbar. Viele Menschen sind gleichermaßen ihres Zuhauses und ihrer Lebensgrundlage beraubt. Sie haben vielleicht einen Teil ihrer Familie verloren und sie sollen nebenbei auch noch Geld oder Arbeitskraft für den Deichbau aufbringen.
Und manche, deren Häuser von den Fluten weggespült worden waren, die sahen gar keinen anderen Ausweg, als einfach das Land zu verlassen. Dieses wiederum lag aber gar nicht im Interesse der Obrigkeit. Die Obrigkeit brauchte alle Leute im Lande, um die Deiche wiederherzustellen.
Lieferungen für ausländische Deicharbeiter für den Bauabschnitt Teddens-Waddens.
Und deshalb hat es in verschiedenen Ländern der Nordseeküsten in jenen Jahren Auswanderungsverbote gegeben. Und es wurden drastische Strafen angedroht, wer das Land mit seiner Familie verlassen wollte.
412 Groschen, 1287 Pfund Tabak, je 9,5 Pfund ein Taler. Interessant.
Die großen Fluten der Vergangenheit kennen an der Küste die meisten. Die beiden sogenannten großen Mandränken 1362 und 1634, die nicht nur mit unzähligen Opfern, sondern auch mit riesigen Landverlusten einhergingen. Die Weihnachtsflut 1717, die Februarflut 1825, die Ostseeflut 1872 und die Sturmflut von 1962, die in Hamburg viele Tote forderte. Schon 14 Jahre später, bei der ersten Januarflut 1976, wurden an fast allen Pegeln der Nordseeküste Rekordwerte gemessen. Die Schäden waren dennoch vergleichsweise gering. Heute könnten solche Pegel den Küstenbauwerken nichts mehr anhaben, sagen Experten einstimmig. In allzu großer Sicherheit sollte man sich trotzdem nicht wiegen, meint der Ingenieur Jürgen Jensen. Er warnt vor dem sogenannten schwarzen Schwan, dem Unvorhersehbaren.
Wenn es zu einem Ereignis kommt wie 1717, dann passt eben die gesamte Erfahrung nicht mehr, sondern man erlebt ein Sturmflutereignis mit bis dahin ungeahnten Wasserständen in der Höhe und auch Wellenwirkungen, die dann eben eine große Belastung für die Bauwerke darstellen, die Deiche zerstören können, die dann auch Siedlungsräume zerstören können, die mit Windgeschwindigkeiten einhergehen, die wir vermutlich uns bislang nicht vorgestellt haben.
Nicht nur der Küstenschutz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten verbessert, auch jenseits des Deiches tut sich einiges. Die Nordsee rüstet auf. In den nächsten 20, 30 Jahren rechnen die meisten Wissenschaftler noch mit einem relativ moderaten Ansteigen des Meeresspiegels von einigen Millimetern pro Jahr. Danach aber steigt er den Prognosen zufolge deutlich schneller. Die Schätzungen reichen von 40 Zentimetern bis 2,50 Meter. Und ganz genau wisse es niemand, meint der Klimaforscher und Meteorologe Hans von Storch.
Man könnte sich naiverweise denken, na, ich gucke mir die Pegeldaten an und dann sehe ich ja, wie der Meeresspiegel sich verändert hat und dann extrapoliere ich das. Das Problem ist, dass die Änderung des Meeresspiegels durch verschiedene Faktoren geht. Der folgenreichste Faktor, das ist die Minderung des Volumens von Grönland und der Antarktis. Davon wissen wir wenig. Das heißt, wir reden über einen Vorgang, der so bisher nicht beobachtet ist. Das heißt, hier zu analysieren, wie sich das auswirken wird, ist schon ziemlich kompliziert. Und die empirische Datenlage ist schwach. Und das ist immer ein Hinweis darauf, na, da sind Überraschungen drin.
Mit Überraschungen lässt sich nur schwer kalkulieren. Genau das aber müssen Küstenschutzbehörden tun und setzen auf den sogenannten Klimadeich. Er berücksichtigt für die nächsten 100 Jahre zunächst einmal einen Anstieg um 50 Zentimeter, kann aber jederzeit um eine Kappe erweitert werden. Haben wir damit auf lange Sicht ausreichend vorgesorgt?
Wir haben genügend Hinweise, dass das, was wir bisher beobachtet haben, nicht die Obergrenze ist. Als Küstenwasserbauer muss ich einfach warnen, dass auch Hamburg oder Bremen auch heute einer solchen Gefahr ausgesetzt ist. Also insofern sehe ich die große Herausforderung in der Vermittlung dieses Risikobewusstseins. Wer ist heute noch auf eine Evakuierung eingestellt? Wer weiß, wo die 7 Sachen sind, die man unbedingt mitnehmen möchte?
Jürgen Jensen glaubt, von der Vorstellung starrer und unverrückbarer Küsten müssen wir uns auf Dauer wieder verabschieden. Das Wattenmeer ist und war ohnehin schon immer ein sehr dynamisches System. Sandbänke, Priele und tiefe Rinnen verändern und verlagern sich fortwährend. Und auch wenn bisher sehr schwer zu modellieren ist, wie sich die Küsten zukünftig verändern, dass sie es tun, steht außer Zweifel.
Dazu reicht in der Regel auch ein Blick auf historische Karten. Also daraus kann man erkennen, dass sich natürlich die Küstenlinie, die Größe der Inseln, der Halligen auch stetig verändert hat. Und das ist natürlich in der Zukunft auch nicht auszuschließen, dass wir deutliche Veränderungen auch mit Landverlusten einfach einkalkulieren müssen.
Auf der Insel Sylt ist das heute schon zu beobachten. Jedes Jahr müssen hier 1 Million Kubikmeter Sand aufgespült werden, damit die Nordsee die Insel nicht Stück für Stück verschlingt.
Der Aufwand wird vermutlich immer größer werden, da jeder Zentimeter Meeresspiegelanstieg eben auch Wellenangriff auf einem höheren Niveau bedeutet. Eine einzelne große Sturmflut könnte die Insel Sylt natürlich schon sehr, sehr stark belasten und möglicherweise auch mal kurzfristig in 2 Teile zerschlagen. Technisch können wir das sicherlich relativ kurzfristig wieder beheben. Aber dass wir langfristig Änderungen des Küstenvorfeldes, der Gestalt und Form der Insel Sylt akzeptieren müssen, ist aus meiner Sicht keine Frage.
Doch wie gestaltet man einen solchen Wandel? Lassen sich Deiche einfach immer höher bauen? Schon jetzt fließen allein in Schleswig-Holstein für Küstenschutzbauwerke oder Sandaufspülungen ca. 60 Millionen Euro pro Jahr. Vielleicht wäre es klüger, die Küstenlinie an der ein oder anderen Stelle aufzugeben.
Also da denke ich an meine Heimat in Nordfriesland. Da kann man durchaus überlegen, bestimmte Bereiche mit 2, 3 Deichlinien zu schützen, dass man eine Deichlinie hat, die bei Extremereignissen dann überflutet wird, aber eine weiter in Richtung Hinterland gelegene Deichlinie dann schützen würde vor dem Hochwasser. Also das ist im Prinzip der Rückbau von Deichen, aber das ist sicherlich noch etwas, was sich in den nächsten Jahren entwickeln muss.
Durch gelegentliche Überflutungen würde auch wieder etwas mehr Sediment in den Küstengebieten abgelagert. Dem absinkenden Land und dem gleichzeitig steigenden Meeresspiegel könnte dadurch zumindest etwas entgegengehalten werden. Denn wenn etwa eine Sturmflut mit sehr großen Niederschlagsmengen auf dem Festland einhergeht, was für die Zukunft kein so unwahrscheinliches Szenario ist, könnte es für unsere Pumpsysteme eng werden.
Als Ingenieur muss ich das sagen, wir können technisch fast alles lösen. Die Frage ist manchmal der Sinnhaftigkeit. Aus einem Sielbauwerk können wir ein Schöpfwerk bauen oder können wir das Wasser mit Pumpen ins Meer zurückführen. Das machen wir natürlich in Teilen an der Nordseeküste ohnehin schon. Aber andererseits wird natürlich ein solches System immer anfälliger. Man braucht dazu Energie, man braucht vielleicht redundante Systeme. Stromausfall wird ein Problem und darauf müssen wir uns eben auch einstellen.
Es sind Risiken wie diese, die nicht nur in den Küstenschutzbehörden oder Deich- und Sielverbänden präsent sein sollten, sondern auch in der Bevölkerung und der Politik. Denn was ein Ernstfall für die betroffenen Gebiete bedeutet, gerät allzu schnell in Vergessenheit.
Früher war es allen klar. Aber heutzutage würde ja kein Mensch damit rechnen, dass sowas geschieht. Und die Menschen würden ja vollständig überrascht werden, und zwar erst in dem Moment, dass das Wasser bei ihnen im Haus steht. Wenn etwas geschieht, wären die Folgen intensiver und schlimmer. Die Möglichkeit eines Küstenschutzversagens besteht immer.
Drum matte Federschreib, getunkten heiße Zähren. Der Jammer gibt dir genug, noch mehr der Anblick ein. Ach, möchte diese Schrift auf späte Zeiten wehren. Ach, möchte dieses Blatt doch gleich dem Marmor sein. So würde Kindeskind hieraus mit Tränen lesen, wie groß dein Angstgeschrei, mein Vaterland, gewesen.
In Langbaden 260 Menschen, 73 weggetriebene Häuser.
Kampf um die Küste. 300 Jahre nach der Weihnachtsflut. Von Thomas Schröder. Es sprachen Gabriele Blum, Wolfgang Kondros, Maximilian Held. Ton Frank Klein. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.